Ja, guten Morgen, meine Lieben. Ja, es tut gut, mit euch zusammen zu sein. Ich habe mich gefreut heute Morgen. Und wenn man dann so da ist und zusammen kann singen und einfach das Miteinander, voneinander hören, wie wir Jesus zusingen, das erheitert mein Herz. Ich brauche das. Ich merke, ich bin nach dem süchtig. Ich brauche die Gemeinschaft. Und es berührt mich auch, wie ihr, wenn ich von Einzelnen höre, wie sie auf dem Weg sind mit Jesus, eben ein Beispiel, eben jetzt der Andi mit den Regeln, mit den Finanzen, Fragen, dass mich mit Gott bewegen, finde ich so ermutigend auch, zu erleben, wie Gott ihn versorgt. Oder der Roger seine Träume noch aufgegeben hat und dann Gott gibt ihm so schöne so Müsterli oder so Dessert, so schöne Einheiten, wo er sich daran freuen darf. Wir sind in einer spannenden Zeit, in einer sehr herausfordernden Zeit. Es läuft so viel, mehr als in anderen Vorweihnachtszeiten. Natürlich mit Life on Stage, mit Weihnachtsmärten am nächsten Samstag, das Frauenbastel am nächsten Mittwoch, wo ihr gute Frau eure Kolleginnen und Freundinnen könnt mitnehmen. Dann eben Life on Stage, der Weihnachtsbrunch, der näher rückt. Eine einmalige Gelegenheit, unseren legendären, grossen Anlass im Dorf. Wo wir den Saal wieder können, richtig füllen können. Und dann geht es weiter und das nächste Jahr rein, jetzt ein neuer Pastor, wo wir merken, da ist Gott am Vorbahnen, mit einem super Timing. Die neuen Räume, die uns bewegen, wo wir etwas gesehen haben, da wäre doch etwas und wo wir immer alles in Gottes Hände zurücklegen. Und eure eigenen persönlichen Fragen und Anliegen. Ich möchte heute Morgen uns einfach neu stärken lassen, ab dem, was Gott tut, wo er auf dem Plan ist, was er auch früher schon getan hat in seinem Volk. Wir sind ja heute das letzte Mal dran mit dem Nehemia. Nehemia Kapitel 8. Ich hoffe, ihr seid so bibelkundig oder habt schon mal reingeschaut, dass Nehemia noch mehr Kapitel hat. Mit 8 höre ich auf, aber es ist eigentlich nicht ganz fair. Es geht noch weiter mit spannenden Kapiteln, wie das Volk jetzt wirklich auch einen Weg geht, einen Weg beschreitet, nachdem dass jetzt die Mauer endlich vollständig war. Der Mauerbau ist abgeschlossen, das Mordsprojekt, das in einer sehr kurzen, intensiven Zeit durchgekämpft worden ist. 52 Tage. Und die Mauer ist gestanden. Das Volk, das erlebt hat, wie Widerstände überwunden werden dürfen. Auch Rückschläge drin, innere Spannungen von Zerrissenheit, von gegenseitigen Vorwürfen mit alten Geschichten von früher, wo sie aufräumen und Schuldenerlass aussprechen, wo da die Reichen mit viel vorangegangen sind und verzichtet haben auf ihre Ansprüche und so weiter. Das Volk ist wie auch geeint worden in dieser Zeit. Und jetzt das letzte Mal noch über Nehemia. An diesem Punkt viel mehr als ein Mauerbau. Es ist viel mehr gegangen, als nur Stein auf Stein zu setzen. Es ist darum gegangen, zuzurüsten zu werden, überhaupt für den Auftrag. Denn Nehemia hat das Volk können einen. Ja? Und das ist nicht nur Sinn von Dienst, dass die Bevölkerung geschlossen wirklich den Auftrag wahrgenommen hat, sondern da hätte Nehemia auch am Esra zu verdanken kann. Der Esra, über den redet man nicht so viel. Der Nehemia, das ist der Action, der Macher, oder? Der Organisator, der Politiker. Aber im Hintergrund ist der Esra gestanden. Der Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, der geistliche Hirte fürs Volk, der schon vor dem Nehemia in Jerusalem war und mit dem Volk den Tempel aufgebaut hat. Eigentlich noch das Wichtigere, oder? Und der Esra hat viel predigt und das Volk gelehrt. Und der Nehemia ist jetzt dazugekommen und ist mit dem Volk einen Schritt gegangen und hat so können von einem miteinander vorwärts gehen. Aber der Esra, am Esra ist vieles zu verdanken gewesen. Und in Kapitel 8 treten die jetzt das erste Mal, wie wir lesen, miteinander auf. Auch ein schönes Bild, oder? Der geistliche Leiter, der Hirte und der Nehemia, der dann geführt hat, eben, man kann sagen, Politiker und der Leader. Nehemia Kapitel 8, wir lesen nämlich da, wie die Israeliten wieder in ihren Städten gewohnt haben. Also, man ist wieder zur Tagesordnung übergegangen, kann man sagen. Mauerprojekt war abgeschlossen gewesen, so, und jetzt geht es wieder zurück, die nicht in Jerusalem gewohnt haben, in ihre Städte. Und jetzt kommt das. Jetzt passiert das im Kapitel 8, das Entscheidende. Was sich jetzt zeigt, redet eben nicht nur von einem Mauerbau und dann mit dem war es und super und jetzt können wir zurücklehnen, jetzt ist alles okay, abgeschlossen, erledigt, die Hände ist aus. Jetzt ist weitergebaut worden. Jetzt ist am geistlichen Bau gebaut worden. Ich meine, wenn wir als Gemeinde neue Räume haben, dann ist es nicht abgeschlossen, dann geht es weiter mit den Ressourcen, den Möglichkeiten, der Infrastruktur erst recht gebaut soll werden, geistlich gebaut. Ich habe so drei Kennzeichen formuliert. Jedes Kennzeichen hat so zwei Begriffe drin, die wie Gegensätze sind. Und beim ersten, beim zweiten, und möchte ich ausführlich, das letzte möchte ich noch schnell erwähnen, vor allem im ersten möchte ich mit euch Zeit verbringen. Das erste Kennzeichen vom Glauben, wo sich aufbaut, wo sich ausstreckt, wo sich erneuert, sich wiederherstellt, wie die Mauer wiederhergestellt worden ist, ist einmal das. Hunger und Ehrfurcht. Hunger und Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, was Gott sagt. Wir lesen, das Volk versammelte sich, das ganze Volk, auf dem Platz vor dem Wassertor. Also sind alle wieder zusammengekommen. Fertig gebaut, sie haben sich wieder zurückziehen. Nein, sie sind nochmal gekommen. Jetzt wegen etwas anderem. Jetzt sind sie zusammengekommen, um nämlich den Esra zu bitten. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Hey, die sind zusammengekommen, um jetzt auf Gott zu hören. Sie sind zusammengekommen und gesagt, Esra! Und da müssen rausrufen, ich weiss nicht genau, wo er studiert hat, in seiner Studierstube, keine Ahnung. Esra, komm! Hol das Buch vom Gesetz. Erzähl uns daraus. Wir möchten hören. Wir möchten vernehmen. Wir haben Hunger, wir haben Verlangen. Wir möchten einfach wieder neu eingeführt werden in Gottes Geschichte. Übrigens, Gesetz, wo der Mose gegeben hat. Da dürfen wir uns nicht vorstellen, jetzt einfach eine lange Auflistung von trockenen Vorschriften. Oder? Das ist für uns Gesetz. Das Gesetz des Mose, das ist die Tora, griechisch Pentateuch, das sind die fünf Bücher Mose. Und da ist das meiste drin, ist Geschichte. Geschichte vom Paradies. Wie Gott schon ganz früh nach dem Absturz von Adam und Eva ein neues Verheißung gesagt, und ich werde zum Ziel kommen mit euch und ich werde einen Erlöser schicken. Und wie nachher Gott neu angefangen mit dem Noah, wie Gott den Abraham berufen gesagt, und ich werde ein Volk aus dir machen. Gottes Zuspruch, wie Gott Geschichte geschrieben hat mit dem Isaac, vor allem mit dem Jakob. Der Typ, oder? Das sind spannende Geschichten mit dem Josef, wie er den Josef erhöht hat. Und dort schon im Geist von Jesus geredet hat. Wie Gott nachher mit dem Mose weggegangen ist, wie er sein Volk nicht im Stich gelassen hat. Die Geschichte von Gottes Güte, ich lese das fünfte Buch Mose, wie viel redet er von Gottes Güte, richtig evangeliumsmässig. Gottes Treue. Esra, erzähl uns davon. Wir brauchen es wieder. Wir wollen hören. Wir möchten wieder neu gepackt werden. Wir brauchen es. Hunger. Hunger nach dem Wort. Und dann lesen wir, da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, generationübergreifend, oder? Die alt genug waren, um es verstehen zu können, und dem macht Sinn, altersmäßig richtig, passt, wichtig. Alle hörten aufmerksam zu. Vom frühen Morgen bis zum Mittag. Ich weiß nicht, die angefangen morgen um 6 Uhr oder frühen Morgen, 7 Uhr. Bis zum Mittag, bis man die Hitze nicht mehr ausgehalten hat. Ja. Nicht nur eine halbstündige Predigt, oder? Das ist ein bisschen länger gegangen. Alle hörten aufmerksam zu, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Esra stand auf einer Plattform aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Das erste Mal, wo auch ein Podest erwähnt wird oder Kanzeln, oder? Wie wir das auch haben, jetzt noch frisch bezogen mit Teppich, schön gemacht. Vergrößert haben wir sie ja, haben das gemerkt. Ja, genau, so. Also, so war es. Sie sind wirklich hungrig gewesen. Die Leute sind angeströmt. Am Wasserturm, am Hang Richtung Kidron-Tal, am Osten von der Mauer von Jerusalem. Dort war ein Abhang gewesen. Ihr könnt euch so vorstellen wie eine steinige Arena, oder? Wo man konnte sich versammeln, wo eine gute Akustik war. Und dort hat das Volk gelost. Sie hatten Hunger gehabt. So zeigt sich ein aufbauend, sich erneuernder Glaube, das sich ausstreckt neu nach dem Wort Gottes. Ich möchte, mich interessiert es. Ich setze das für mich neu zur Priorität. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Der Mensch hat, damit er leben kann, nicht nur Hunger nach dem Weizenbrötli, nach dem Gipfeli, sondern er, damit er leben kann, braucht er auch Hunger und er braucht auch geistliches Wort, geistliches Brot. Der Mensch lebt aus dem Munde Gottes, von einem jedem Wort aus dem Munde Gottes, sagt Jesus. Also damit der Mensch leben kann, auf dem Körper braucht er Brot, damit er geistlich leben kann, braucht er das Wort Gottes. Ohne dem verkümmert das geistliche Leben, verkümmert der Glaube. Man verliert Perspektiven. Man dreht noch mehr um sich herum. Man wird noch mehr von destruktiven Gedanken eingenommen. Wie weiss ich das selber? Meine geistlichen Durchstrecken gehen immer einher, wenn ich so anschaue, reflektiere, mit dem Vernachlässigen vom Lesen von der Bibel. Möchtest du im Glauben neu aufleben? Dann lese die Bibel. Möchtest du Kraft vom Wort Gottes erleben? Dann lese mit Hunger. Dann lese mit Interesse, mit Neugier. Jetzt will ich wissen, wie ich Gott begegne in dem Text. Wie Gott sich mir zeigt. Ich möchte hören. Ich möchte durchspitzen. Ich will mehr empfangen. Hunger. Oft ist es so, dass wir nur Hunger haben, weil wir mit so vielem anderen meinen, gesättigt zu sein, aber sind es nicht. Hunger nach dem Wort. Und dann zeigt sich die Haltung, die ehrfürchtige Haltung kommt jetzt drin, oder? Hunger ist so ein bisschen, sich über das Zeug herstürzen, oder? Wenn man Hunger hat, oder? Und Ehrfurcht zeigt, stopp, oh, da kannst du nicht so schnell, da ist ein hoher Respekt, oder? Da schlingst du nicht gerade so in dich hinein, wenn du Hunger hast, sondern merkst, wow, da mir aufgetischt wird, dann muss ich zuerst mal anschauen, oder? Und dann mit einer hohen Achtung, mit einer Ehrfurcht gehst du nachher das Menü an. Da kommt da jetzt auch zum Ausdruck, wir lesen. Und ich möchte es so machen, machen wir das gerade mal, dass wir das gerade praktisch üben, also üben, gerade nachmachen, wie es da steht, was wir da nämlich lesen. Lass euch das gerade gleich umsetzen. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er das Buch des Gesetzes öffnete. Oder die Schriftrolle aufrollte. Da stand das ganze Volk auf. Da stand das ganze Volk auf. Aufstehen. Als ein Ausdruck von der Achtung. Ich erhebe mich, weil der König eintritt. Wenn ich das Buch öffne, dann ist da vor mir Wort Gottes. Ich bringe dem Achtung entgegen. Das ist vielleicht, bleib noch stehen, das ist vielleicht auch der mit den Gedanken beim Worship aufzustehen, wo sich jeder soll frei fühlen, ist mir ganz wichtig. Wir sind eine freie evangelische Gemeinde, gell? Ein freier Geist. Man kann einfach zulassen, reflektieren und sich eine eigene Meinung bilden. Du musst nicht mit allem einverstanden sein, was ich hier sage. Aber du setzt dich dem aus, finde ich super. Frei entscheiden. Aber aufstehen, wir laden darum immer darauf ein, aufzustehen, aus zweierlei Gründen. Ich meine auch, man kann besser singen. Man hört mehr, wenn man stehend singt. Da ist ja mehr Resonanz, da kommt Schwingen. Gott zuziehen und singen. Und natürlich eben auch der Ausdruck, wir stehen auf vor dem Herr, vor dem König der Könige. Und jetzt lesen wir weiter. Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, jetzt dürft ihr alle mal die Hände aufheben, oder? Amen, so soll es sein. Amen, so soll es sein. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zum Boden. Das müsst ihr jetzt nicht. Ja, genau. Das ist jetzt gerade schon ein bisschen schwierig. Jawohl. Genau. Könnt ihr den Platz nehmen? Sicher, damalige Kultur. Ja, man sagt das gern. Und es hat auch etwas dran. Nach wie vor ist heute im Nahen Osten, haben die mehr Spontanität, sie bringen ihre Gefühle mehr zum Ausdruck, körperlich. Wenn ich gerade letztens gesehen im Quartier im Feld draussen, mit dem Bike durchgefahren, da war eine Musik und das sind halt Syrer oder in dem Sinne aus dieser Region, oder? Ist nur das Auto parkiert, ist ein Gast gekommen. Und die haben draussen Box angestellt, Musik angelassen und haben angefangen zu tanzen. Einfach ein Empfang von jemandem, der hergekommen ist. Eine Freude und ja, da ist etwas abgegangen. Die in Israel schon waren, haben das auch schon erlebt. Das hat sicher zu tun, wir Schweizer sind, hat alles so geregelt und ja, so, gell? Sicher hat es mit der Kultur zu tun, aber schaut, wenn ich die Hände aufhebe, einfach so ein bisschen, dann heisst es, Hände hoch, oder? Dann hebst du schon die Hände auf, was macht das? Das macht dich schutzlos, wehrlos. Du bist völlig ausgeliefert. Du stehst nicht mehr so davor, oder? So, oder? Sondern das ist der Ausdruck auch, Hände aufheben jetzt vom Volk Israel. Sie setzt sich mit allem aus, völlig wehrlos eigentlich auch. Oder? Das Wort Gottes soll mich in allem erfassen. Ich mache mich schutzlos, ich mache mich verletzbar. Vielleicht auch so ein Gedanke, vielleicht kann es noch helfen. Aber wir sehen noch weiter, wie sich Ehrfurcht zeigt. Vielleicht sind wir da ein bisschen besser. Die Leviten, Jeshua, Bani, Scherebia, Yamin und wie sie alle heißen, 13 an der Zahl, legten den Versammelten das Gesetz aus. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Glaube aufbauen oder wiederherstellen, wieder aufstehen im Glauben. Wachsen hat damit zu tun, verstehen. Sie lasen laut aus dem Buch vor und erklärten Abschnitt für Abschnitt, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Was hat es mit dem Bibeltext auf sich? Es ist mir wichtig zu wissen, nicht nur einfach so schnell Oberfläche hinweglesen und ist gut gewesen, oder? Sondern Ehrfurcht zeigt sich, hey, ich möchte Gott knacken. Ich möchte es erfassen. Auch mit meinem Intellekt. Dort, wo es geht. Wunder bei Wunder nicht. Aber ich möchte, dass das für mich greifbar wird, dass der Text mich packt. Und Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Wir haben nicht Leviten unter uns, so direkt, so in diesem Stil gerade. Aber wir haben auch einen Levitendienst. Ich möchte mal unsere Kleingruppe und Hauskreis als Levitenaufgabe bezeichnen. Da kommen wir im kleineren Kreis zusammen. Weil wir uns organisiert haben. Und da können wir ins Wort hineinschauen und können das Tempo bestimmen, damit jeder mitkommt. Da können wir Fragen stellen, können miteinander Antworten suchen. Da können wir jetzt bewegen, was heisst jetzt das wirklich konkret? Wie ist jetzt der Text anwendbar für dich, für mich? Was macht das mit uns? Was hat der Joachim gesagt? Wie steht es wirklich im Text? Ich bin froh um jede Korrektur und merke, hey Joachim, aber wir haben entdeckt, oder? Spannend. Wir haben helfen. Der Levitendienst, der Lehrdienst, das Forschen miteinander auch zu betreiben und bewegen. Das zeigt Achtung vor dem Wort Gottes. Kennzeichen von einem sich erneuernden Glauben, Hunger und Ehrfurcht. Hunger, neues Interesse, neu zu Priorität machen, Ehrfurcht, dran sein, dass ich Fleisch und Blut übergehen darf. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen, für uns als Gemeinde. Das ist Basis, das ist das, wo Gemeinde voranbringt. Dass wir erwachsen in der Erkenntnis, im Verstehen vom Wort Gottes, Neues entdecken. Ich wünsche mir das von Herzen, im Schluss der Gebetszeit, wo ich dich einlade, auch für das zu beten, neu Hunger zu haben. Wir haben eine andere Ausdrucksart oder eine andere Folge vom Lesen vom Wort Gottes oder was mit einem macht, von einem Glauben, wo sich aufbaut. Die zwei sind noch Gegensätze. Die sind so weit auseinander. Trauer und Freude. Also die sind meilenweit auseinander. Oder? Entweder bist du traurig oder kannst freuen. Aber das Spannende, dass in einem geistlichen Leben, in einem Glaubensleben und im ganzen Erfassen vom Evangelium Trauer und Freude so nah zusammen sind, dass Trauertränen und Freudentränen sich vermischen. Und das lesen wir da, als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Warum haben sie brüllt? Sie sind gerne recht gewiss, sind zutiefst berührt gewesen. Manchmal ist das Brüllen und Weinen so nah beieinander. Aber sie haben auch geweint aus einer Not, aus einer Bestürzung heraus. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, alle die, die jetzt da das Lehrvolk gelehrt haben, ermutigten sie, seid nicht traurig, weint nicht. Heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Dir ist es zu heulen, zu Mut, du heulst. Und jetzt kommt es mit dir die Aufforderung, freu dich. Du hast Grund, dich zu freuen. Das ist eine wahnsinnig emotionale Herausforderung. Und auch je nachdem, wo du eben stehst, ist es auch schwierig, dann umzuschalten. Unsere Seele ist so ein träges Ding. Das braucht einen Weg zu gehen. Das ist klar. Aber im Erkennen von der göttlichen Wahrheit, vom Wort Gottes, kann das auch sehr schnell wechseln. Kennzeichen vom erneuerten Glauben, Hunger und Ehrfurcht und da Trauer und Freude. Wenn wir uns im Licht von Gott sehen, uns selber anschauen, werden wir tief bestürzt. Gottes Wahrheit über den Mensch ist so erschreckend. Da nimmt die Bibel kein Blatt vors Maul. Das menschliche Herz ein trotzig und verzagt Ding, gottfern, rebellisch, egoistisch, heuchlerisch, verlogen, lieblos, feig, fähig zu allem. Die Bibel zeichnet kein gutes Bild über den Mensch. Und Jesus räumt kräftig auf mit der Meinung, der Mensch sei im Kern gut. Er fährt den Pharisäer. Und das sind die Vorbildlichen gewesen, sagt Jesus noch, wenn ihr so lebt wie die Pharisäer, schaut sie an. Es ist nicht so, dass sie ein schlechtes Leben geführt haben, gerne nicht. Ihre Selbstdisziplin. ist seine brutalen Karren gefahren. Ihr Otterngezücht, ihr Scheinheiligen, ihr getünkten Gräber, sagt Jesus. Hä? Darf ich mal sagen, ist ein bisschen schockierend, wir müssen die Predigt im Zusammenhang hören, nicht nur den einen Satz beim Online-Hören. Glaub mir, es steht schlimmer mit dir, als du denkst. Aber folgender Satz an der letzten Pastorenkonferenz ist dir immer wieder gefallen, den haben wir dick unterstrichen notiert. Ein schöner Satz, wo ganz viele beschreibt oder das Kern vom Evangelium. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Aber, in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Das ist die Wahrheit vom Evangelium. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Und da bleibt kein Auge trocken. Darum der Aufruf, heute ist ein Tag vom Herr, heute ist ein Festtag. Wein nicht, freu dich. Er liebt dich mehr, als du dir das nur kannst vorstellen, nur kannst erträumen. Er liebt dich so sehr, dass er für dich den Himmel verloren hat, dass er für dich stellvertretend in den Tod gegangen ist. Du bist ihm so wertvoll. Ich selber bin sündig, als ich jemals befürchtet habe. Aber in Christus bin ich geliebt, als ich jemals gehofft habe. Komm, sagen wir den Satz miteinander. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Die zweifache Wahrheit. Hast du schon geweint über deine Erbärmlichkeit? Über dein Leben, über das, wo du alles versäumt hast. Wir konzentrieren uns oft schnell auf das, was man nicht darf, oder? Ja, jetzt, ich habe es geschafft, das nicht zu machen, die Übertretung. Aber achte bei all dem auch mal auf die Unterlassungssünde, kann man so bezeichnen, was du unterlassen hast. Ich hatte in dieser Woche eine schlechte Woche gehabt, weil ich habe am Mittwoch mit jemandem miteinander, ich bin ja regelmässig mit dem Bike unterwegs, mit einem bin ich so nebendran gefahren. Und ich hätte von Life on Stage erzählen können. Habe es nicht gemacht, weil irgendwie so, das passt nicht, irgendwie so, oder? Plötzlich müssen wir im Nachhinein sagen, ich habe ihm die Möglichkeit geraubt, von dem wenigstens zu hören. Ich habe ihm die Möglichkeit nicht gegeben. Nicht, dass ich verantwortlich bin für alles, für eine Person, ob es dann entscheidet und so weiter. Verstehen wir richtig? Aber vieles, was man einfach unterlöhnt. Ein liebes Wort, eine Ermutigung. Und dann fühlst du dich unwürdig. Gemeint, rauszufordern, einzuladen, vielleicht solltest du einzuladen, weil ich gesagt in dem Moment halt, ja, oder? Und es geht nicht nur um das, aber einfach, hast du schon geweint über deine Erbärmlichkeit, deine Verlorenheit? Ich wünsche mir eine Apostelgeschichte zurück, wo das Volk, das heisst, es ging ihnen durch das Herz und sie riefen, was können wir tun, damit wir gerettet werden? Ich wünsche mir, dass Life on Stage so ein Moment ist, wo Gottes Geist ausgossen wird und Menschen erfasst werden und erkennen ihre Verlorenheit. Sündenerkenntnis, das ist ein Werk vom Heiligen Geist, das er überführt und sieht, so sieht es eigentlich bei dir aus. Aber Gott ist grösser. Gott liebt dich mehr, als du dir das kannst denken. Und er hat die Erlösung geschaffen, hat dich freigesprochen. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lass den Mut nicht sinken. Denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude an Jesus, das ist unsere Stärke. Das ist deine Stärke. Nur die. Die Freude an Jesus, das ist der Motor doch für unsere Kirchenarbeit. Die Freude an Jesus, das ist der Antrieb, wie wir mit anderen umgehen. Das ist unsere Motivation, einzuladen für den Weihnachtsbrunch, für andere Veranstaltungen, für den Glaubenskurs nächstes Jahr. Nicht Pflichtgefühl, sondern Freude. Freude. Und die kommt jetzt träge im Letzten an. In der Letzten ist sie da wie ein bisschen Gegensätze, aber sie gehört doch so dazu. Selbstverständlichkeit eigentlich. Und zwar, jetzt im Rahmen von Kapitel 8, es gibt noch andere Tugenden von den Christen, he? Aber da steht, geniessen und teilen. Jetzt ist die Zeit, oder? Nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Es heißt wörtlich, trinkt süßes Getränk und esst fette Speisen. He? So süß und fett soll es sein. Es gibt Zeiten vom Fasten oder von der Diät, aber es gibt Zeiten auch vom Schlemmen. Im Geist, in der dankbaren Gesinnung, gell? Oder? Es gibt auch die Völlerei, an der unsere Gesellschaft enorm leidet. Aber es ist da, hey, jetzt lassen wir es gut gehen, jetzt feiern wir das, jetzt tischen wir echt auf. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können. Und auch die Leviten haben das Volk beruhigt und gesagt, sie nicht traurig, den Tag hört Gott, sie haben es wiederholt. So, jetzt aber, oder? Freue auch einfach im Glauben. Gegen meine Gefühle sage, und jetzt schließe ich ab mit dem Trauergesang, mit dem Jammer. Das ist auch eine Zeit. Aber jetzt entscheide ich mich. Jetzt setze ich darunter einen Strich. Jetzt ein Wechsel. Jetzt möchte ich mich. Ich will mich freuen, heisst alles auch. Ich will danken, freuen. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und wirklich, sie teilten mit denen, die selbst nichts besaßen. Denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Geniessen und teilen. Es gibt Leute, die können, die haben nicht. Die können nicht sich das nicht leisten. Die haben das nicht, keinen Zugang zu dieser fetten Speise, dem süßen Trank vom Evangelium. Und wir sind eingeladen, speziell in der Weihnachtszeit auszuteilen. Angefangen mit dem Lebkuchen für Life on Stage. Das ist auch ein kleines Geschenk. Aber dann auch die Leute mitzunehmen an die reich dicke Tafel, die uns präsentiert wird in der Stadthalle. Und Weihnachtsbrunch ist es dann wirklich völlig buchstäblich genauso, oder? Ein reich deckendes Buffet. Sie einzuladen, wirklich auch an Gottes Gaben und Gottes Botschaft teilzuhaben. Holen das Beste für. Wir möchten auch das Beste geben. Wir möchten jetzt in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit, möchten wir wirklich gross auftischen. He? Und einladen. Mit Überzeugung, mit Freude. Und so haben sie dann, ich zitiere jetzt nicht mehr, sie haben dann auch das Laubhüttenfest gefeiert, sind das neu entdeckt, haben dann ein riesen Campingfest gemacht, eine Woche lang, oder? Sind sie gerade unter freiem Himmel geblieben. Ich beneide die dort unten, vom Wetterklima her, wo man das häufiger machen kann. Und am freien Himmel haben sie mit Palmenzweigen haben sie dann das gefeiert, mit der Erinnerung, Gott ist so treu. Er hat uns durch die Wüste geführt, auf Wanderschaft, wo wir waren. Ja, und das war ein riesen Freudenfest. Ich lade dich ein, deine Bibel da mehr zur Hand zu nehmen, dich zu nähren daraus. Ich möchte abschliessen mit einem schönen Zitat. Ich bringe es noch in die Teamfagenda rein. Vielleicht kannst du es dann dort noch mal lesen oder noch mal festhalten, verinnerlichen. Der Jürgen Mette hat in der letzten Zeitschrift ein wunderbares Zitat gebracht, was in der Bibel bedeutet. Der Reichtum. Er schreibt, er hat Parkinson, ein begnadeter Mann, ein Verkündiger, wo jetzt einfach im letzten Lebensphase einfach schwach geworden ist, aber immer noch eine unglaubliche Freude ausstrahlt und Gott ihn noch braucht, auch in der Verkündigung im Buch schreiben. Er schreibt da zu der Bibel. Die Bibel ist trotz mancher theologischer Kurskorrektur meine Burg geblieben, Fundament meines Glaubens, Quelle meiner Zuversicht, Basis meines Denkens, Maßstab meines Lebens, Liebesbrief aus dem Vaterhaus, Beichtraum meiner Zielverfehlungen, Zuflucht meiner Verzagtheit, Refugium meiner Stille, Spital meiner körperlichen Begrenztheit, Tanzboden meiner Heiterkeit, Konzertbühne meiner Lebensfreude und das Ticket fürs Finale. Amen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Kommen wir dafür. Wir danken dir, Jesus, dass du uns eingeladen hast, auch jetzt in dieser Zeit der Dunkelheit, auch wo die Lichter brennen, wo die Einladungen neu ausgesprochen werden, zu dir zu kommen. Dass du auch zu uns redest und dass wir uns auch neu stärken und aufbauen lassen. Dass unsere geistlichen Mauern dürfen neu aufgerichtet werden. Dass nach abgeschlossener Predigtreihe, nach abgeschlossenem Projekt, was auch immer es ist, dass wir weiterbauen. Weiterbauen in unserem Leben. Dass wir einander Sorge tragen, einander ermutigen. So kommen wir vor dich und bekennen dir unseren mangelnden Appetit am Wort Gottes, wo wir kennen, wo jeder kennt. Die mangelnde Ehrfurcht, dass wir dein Wort einfach so ein bisschen anschauen und lesen. Mit dieser fehlenden Neugier, fehlenden Ehrfurcht. Wir bringen dir unsere Gefühlslosigkeit, unsere fehlenden Tränen an Trauer oder Freude. Wir müssen nicht Gefühlsduselei betreiben, nicht, aber wir möchten, dass der Glaube echt ist und unser ganzes Wesen erreicht und von unserem ganzen Wesen gelebt wird. Du lässt uns ein an den reichgedeckten Tisch kommen. Dein Wort neu anzuschauen. Und ich bitte dich jetzt einfach, und wenn das dein Gebet ist, wenn das dein Anliegen ist, dann lade dich hier auf deinen Platz aufzustehen, um das einfach auch für dich selber auch zu bestärken. Wir haben ja die Augen geschlossen, aber wenn das Gebet dein Gebet ist, kannst du im verlaufenden Gebet auf dazu aufstehen. Jesus, durch deinen Heiligen Geist, erfüll mich neu mit einem Hunger. Mit einem Hunger nach einem Verlangen, nach deinem Wort. Erfüll mich neu mit dieser Neugierde, mit dem Interesse, mehr von dir zu sehen, mehr zu wollen zu haben. Und erfüll mich durch deinen Geist auch mit der Ehrfurcht vor deinem grossartigen Wort. Dass ich dich wirklich erhebe, auch mein Verhalten gegenüber deinem Wort. Jesus, ich lasse dir zu, auch meine Sündhaftigkeit mir zu zeigen, meine Verlorenheit. Aber Jesus, zeichne du vor allem dich mir neu, deiner Grösse und Liebe. Du weißt, wer sie uns und mit dir besonders nötig darauf angewiesen ist. Wo viel mehr im Tränental von der Trauer ist, dass du ihn rausholst, dass du es rausholst in die Freude hinein. Steck uns an mit in dieser Freude, dieser Liebe zu dir. Das ist die Liebe von dir, die uns antreibt, die uns einfach in einer Leichtigkeit verändert, dass wir es gerne nicht selber merken. Und braucht die Zeit, wo wir jetzt drinstehen, um Menschen einzuladen. Weil wir selber als Bedürftige, als Beschenkte, selber auf dem Weg sind zu dem grossen Mahl. Und wir möchten andere mitnehmen. Wir brauchen Life on Stage für uns selber persönlich. Ich brauche die Botschaft von Gabriel. Ich möchte berührt werden von diesen Familiengeschichten, was wirklich passiert ist. So danken wir dir, Herr, dass wir miteinander unterwegs sein auf dem Weg. Und du für uns als Gemeinde viel Gutes bereit hast. Und auch die Menschen siehst, die jetzt nicht unter uns sind, die du hingehören, weil du sie berufen hast, auch in deine Nachfolge. Schenke Zeit von der Gnade, wo viele deine Stimme dürfen von ihnen. Amen.